Heute wird es um das Stichwort Gemeinschaft gehen. Die Bibel sagt, dass die Leute, die von Gott bewegt wurden, Leute waren, die in Gemeinschaft und zur Gemeinschaft hin bewegt wurden. Und diese Gemeinschaft hat ihr Umfeld massiv beeindruckt. Das, was unter diesen Christen passierte, war sehr, sehr aufsehenerregend und hat die Leute damals sehr bewegt. Gemeinschaft ist in unserem Leben ein zentrales Thema. Viele von uns haben eine große Sehnsucht in ihrem Herzen nach echter Gemeinschaft, nach Aufrichtigkeit, nach Tiefe, nach Echtheit. Und gleichzeitig gibt es viele Menschen in unserer Gesellschaft, die Angst vor dieser Gemeinschaft haben. Man sehnt sich nach Gemeinschaft und man stößt die Gemeinschaft von sich weg. Da lebt ein Traum in uns und gleichzeitig sind wir verängstigt, wenn es zu nah kommt, wenn es zu dicht kommt. Viele sind nicht mehr in der Lage, feste Bindungen einzugehen, Verbindlichkeiten einzugehen, sei es im Paarbereich, aber auch im größeren Rahmen, weil Ängste da sind. Die Sehnsucht und die Angst, gleichzeitig, aber die Sehnsucht ist größer. Die Geschichten, die unsere Literatur und Kultur geschrieben hat, die Historie geschrieben hat, die Geschichten, die uns bewegen, sind immer Geschichten der Gemeinschaft. Eine Geschichte gefällt mir sehr gut, das ist die Geschichte des schottischen Freiheitskämpfers William Wallace. Was für eine bewegende Geschichte. Wenn ich diesen Film sehe, denke ich, wow, zu so einer Gemeinschaft möchte ich auch gehören. Ich möchte da dabei sein. Eine andere Geschichte, die mich sehr bewegt, die auch eine wunderschöne Gemeinschaftsgeschichte ist, ist die von Ice Age. Ich finde Sid richtig gut. Dann gab es sicher in unserer Gesellschaft Leute, die gerne bei dieser Geschichte Teil der Gemeinschaft gewesen wären. Gab viele Profis schon 1954, aber noch mehr 1974, die im eigenen Land vielleicht gehofft hatten, gerufen zu werden, einen Anruf zu bekommen von Helmut Schön mit der Aufforderung des Bundestrainers, Teil des Teams zu werden. Und die hatten schon eine lange Saison hinter sich, auch damals schon, obwohl es noch keine englischen Wochen so gab. Aber die hätten sich ganz bestimmt reingehängt und vollen Einsatz gezeigt und auf so vieles verzichtet, wenn sie hätten nur Teil von diesem Team werden können. Und ich glaube, ich war damals ja 11 Jahre alt, als ich diese Weltmeisterschaft miterlebt habe, diesen grandiosen 2-1-Sieg im Münchner Olympiastadion und wir waren Weltmeister. Und viele andere mit mir haben das erlebt und haben davon geträumt, dass sie 1990 dabei gewesen wären und hofften, dass Franz Beckenbauer, der Teammanager, sie anrufen würde und sie wären bereit gewesen, größten Einsatz zu bringen. Jeder von uns sehnt sich danach, Teil von so einer Gemeinschaft zu sein und wirklich etwas zu bewegen. So die Grundeinstiegslevel wäre ja schon, wenn man wenigstens willkommen wäre. Man sehnt sich einen Platz, wo man spürt, da bin ich willkommen. Man sehnt sich aber auch nach einem Platz, wo man erwünscht ist, wo man nicht nur willkommen ist, sondern wo der Wunsch da ist, sei bei uns, setz dich neben mich, Menschen, die mir wertvoll sind. Wenn die sagen, hier ist noch ein Platz, wir rücken zusammen, setz dich hierher, du sollst bei uns sein. Das tut so gut, oder? Und mancher, der wartet darauf, dass er gefragt wird, der wünscht sich so sehr, dass er angerufen wird und gefragt wird, willst du mitmachen, willst du dabei sein? Und auch in meinem Leben gäbe es einige Fragen, wenn die mir gestellt würden, da würde ich, glaube ich, alles, was ich bisher mache, bis auf meine Ehe, würde ich alles hinter mir lassen und auf so eine Frage einsteigen. Denn es gibt Dinge, von denen mein Herz träumt, für die ich alles geben würde. Du auch? Hast du noch so Träume? Dann lebst du noch. Wenn es die nicht mehr gibt, du, hallo, wach werden. Du bist kurz vorm Abnippeln. Leben ist nicht Besitzen. Leben ist Bewegung. Leben sind Beziehung. Lebensdynamik. Wir sind alle Menschen, die wir für Gemeinschaft geschaffen sind. Wir tragen dieses Gemeinschaftsgen in uns. Ich habe das oft an dieser Stelle schon gesagt. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Gemeinschaft. Es gibt die Gemeinschaft des Blutes, das sind unsere Verwandten. Es gibt die Gemeinschaft des Ortes, das sind unsere Nachbarn. Es gibt die Gemeinschaft des Geistes, das sind unsere Freunde und Gesinnungsgenossen. Und es gibt die Gemeinschaft des Glaubens, das ist die Gemeinde. Gemeinde ist eine Gemeinschaft des Glaubens. So wird uns das in Apostelgeschichte 2,42 geschildert. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Die erste Gemeinde, wo wir sagen, sie war eine dynamische Gemeinde, war gleichzeitig eine liebende Gemeinde. Die erste Gemeinde, eine liebende Gemeinde. Und diese liebende Gemeinde wollen wir untersuchen. Was ist in dieser liebenden Gemeinde das Besondere, das wir lernen können? Was ist an dieser Gemeinschaft, die diese Christen leben, so anders als die Gemeinschaft, die an anderen Stellen des sozialen Lebens in unserer Gesellschaft stattfindet? Was unterscheidet diese Gemeinschaft von anderen Gemeinschaften, die man erleben kann? Wir werden heute Morgen über das Wesen, das Geschenk und den Preis dieser christlichen Gemeinschaft sprechen. Fangen wir an mit dem Wesen der liebenden Gemeinde. Diese Gemeinschaft, diese Gemeinde beginnt mit dem, was Gott tut. Diese Gemeinde beginnt nicht mit einem Menschen. Die Gemeinschaft, von der wir sprechen, die Gemeinschaft, zu der wir auch jetzt heute hier gehören, in allen Kirchen, allen Denominationen, zu allen Zeiten, in allen Ländern, unter allen Hautfarben, die Gemeinde, zu der wir gehören, beginnt mit dem, was Gott unter ihr bewirkt. Er ändert das Leben von Menschen, er bringt diese Leute zusammen auf eine Art, die sehr erstaunlich war. Denn diese erste Gemeinde prägte sich von Leuten, die dem Leben und der Lehre von Jesus Christus sich hingegeben haben, die sich auf Jesus konzentriert haben, wie wir letzte Woche in der lernenden Gemeinde gelernt haben. Diese Gemeinde ist eine Gemeinde von Jesus, eine Jesus-Gemeinde. Und diese geistliche Erfahrung, die diese Leute machten, die Erfahrung mit Gott, war nicht eine Erfahrung, die individuell blieb. Das wäre das Missverständnis unserer Kultur. In unserer Kultur, wir sind eine sogenannte individualistische Kultur, da reflektiert jeder Erfahrung auf sich persönlich. Und es waren natürlich persönliche Erfahrungen, die diese ersten Christen machten, aber sie blieben nicht bei dieser persönlichen Erfahrung, sondern führten die Menschen zueinander. Es entstand eine Gemeinschaft und diese Gemeinschaft hatte eine Prägung. Was diese erste dynamische Gemeinde geprägt hat, was sie ausgemacht hat, woran man sie erkennen konnte, das sagt uns der Bibeltext, dass sie von Zusammenhalt und gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft geprägt waren. Die waren also nicht nur zusammen, die haben nicht nur in irgendeinem Raum gesessen und wahrgenommen, da ist noch ein anderer, sondern sie haben einen Zusammenhalt mit der Grundhaltung von gegenseitiger Liebe und der Bereitschaft, sich zu helfen, gelebt. Das war Eigenschaft dieser Gemeinschaft und die Jerusalemer Leute waren sprachlos. Das können wir verstehen in der Gegenprobe. Wann immer Christen nicht einig sind, wann immer Christen sich streiten, berechtigt oder unberechtigt, finden Nichtchristen das absolut eigenartig. Etwas, was man von Nichtchristen immer wieder hören kann in der Reflexion auf Christen, ist, wenn Christen sich streiten, wenn Christen gegeneinander gesinnt sind. Der Umkehrschluss ist natürlich die Einheit. Wenn Christen in Einheit zusammen sind und wenn Christen füreinander und miteinander unterwegs sind, dann hat das einen Eindruck in der Gesellschaft. Jesus Christus betet in Johannes 17, auf dass wir alle eins sein sollen, damit die Welt glaubt. Der Punkt, ob wir miteinander zu einer Gemeinschaft werden, die zusammenwächst und zusammengehört, in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, hat eine konkrete Auswirkung, wie Nichtchristen uns wahrnehmen. Und wenn wir es genau betrachten, müssen wir sagen, die Auswirkung geht so weit, dass das Heil, die Errettung, das ewige Leben des Menschen durch Gott erfahren sollen, mit daran hängt, ob wir einig sind oder nicht. Ob wir einander in Hilfsbereitschaft und Liebe zugewandt sind oder nicht. Es ist keine individuelle Frage, ob mir die Nase vom anderen passt, ob mir irgendetwas Äußeres passt oder missfällt. Und ob die Auswirkungen groß oder klein sind, spielt für mich keine Rolle. Egal wie ich es individuell für mich löse, die Auswirkungen spielen eine große Rolle. Gemeinde! Wenn ich jetzt eine Glocke hätte, ich müsste läuten und sagen, das ist ein Main Point, das ist ein großer Punkt, den müssen wir sehen. Es macht etwas aus, nicht nur im Innenverhältnis, nicht nur in unserem Klima, nicht nur in unserem Miteinander. Es hat eine Auswirkung in diese Welt hinein, ob wir einig sind oder nicht. Das Wesen dieser ersten Gemeinde, dieser liebenden Gemeinschaft, die wir in der ersten Gemeinde antreffen, sind wir dabei zu beleuchten. Das Wesen geht weiter, da heißt es, sie trafen sich jeden Tag. Sie trafen sich jeden Tag. Das ist verrückt, das ist ja eine Quote, die ist ganz schwer zu halten. Ich habe überlegt, wer will sich eigentlich jeden Tag treffen? Fällt euch irgendeine Zielgruppe ein, die Lust hat, sich jeden Tag zu treffen? Genau, Liebespaare. Wenn man sich verknallt, dann ist man bereit, jeden Tag sich zu treffen. Sogar zweimal oder dreimal. Unabhängig von der Prüfungssituation, unabhängig von den Überstunden, unabhängig vom Schlafdefizit. Liebende treffen sich. Amen. Ja, so ist das. Und dann nehmen wir einen Blick auf das Herz dieser Gemeinschaft. Was war mit den Leuten passiert? Diese Leute waren in Liebe hineingeraten zu diesem Gott. Die Liebe Christi hatte ihr Herz berührt. Und das Motiv, die Kraft, die Dynamik dieser ersten Gemeinde war die Dynamik der Liebe Gottes in ihrem Leben. Menschlich nicht machbar. Sie haben sich verliebt. Und so trafen sie sich jeden Tag. Was haben die gemacht? Neben ihrem Bibelstudium und manch anderem haben sie zusammen gegessen. Die haben ihre Mahlzeiten zusammen eingenommen. Und es heißt, sie waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Die Masken waren gefallen. Überschwängliche Freude. Ich bin angenommen in dem Geliebten. Ich bin angenommen durch Gott. Und es hat eine Herzlichkeit unter ihnen geweckt. So könnte man jetzt noch in diesem Text ein bisschen weiter kramen, aber wir würden nicht den Hauptpunkt treffen. Das sind nur Auswirkungen von dem Hauptpunkt. Der Hauptpunkt, der das Wesen dieser ersten christlichen Gemeinde beschreibt, ist ein anderer. Zu dem Hauptpunkt kommen wir, wenn wir in den Grundtext hineinschauen und da ihr alle Griechen seid und es sofort den Grundtext ja lesen könnt, dachte ich, ich sage euch den Begriff, da steht Koinonia, für Gemeinschaft steht Koinonia im Grundtext. Und Koinonia heißt eigentlich übersetzt Gemeinschaft, die durch Teilhabe entsteht. Gemeinschaft, die durch Teilhabe entsteht. Es ist nicht irgendeine Gemeinschaft, die sich ereignet, eine Gemeinschaft, die aus Gefühlsregungen gespeist wird, eine Gemeinschaft, die sich ergeben hat, sondern es ist eine Gemeinschaft, die durch Teilhabe entsteht. Umkehrschluss, wenn man nicht teilnimmt, dadurch Teil hat, kommt man nicht in diese Gemeinschaft hinein. Also nicht der Beobachter damals, der Besucher, der Kritiker, der Kenner oder der Sympathisant kam in diese Gemeinschaft, sondern der Teilhaber, der Mitunternehmer, der Mitinhaber. Ich bin Besitzer, Mitbesitzer, ich habe einen Teil an dieser Gemeinschaft. Ich bin Aktionär dieser Gemeinschaft. Wenn ihr in einer Unternehmensführung eingebunden seid als Angestellte, als berufene Geschäftsführer, dann habt ihr eine wichtige Aufgabe zu erledigen und ihr müsst dem Aufsichtsrat oder wie immer das Gremium ist, halt Rechenschaft abgeben. Aber das Ganze wird nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen, wo ihr bereit seid zu investieren. Wenn ihr aber Teilhaber seid, wenn euch der Laden gehört, wenn ihr am Erfolg und am Misserfolg direkt beteiligt sind, wenn es sich direkt auswirkt, dann ändert sich euer Blick auf die Unternehmung. Die Gemeinschaft, von der die Bibel hier redet, die diese erste Gemeinde mit so viel Dynamik auch ausgestattet hat, ist eine Gemeinschaft, die durch Teilhabe entsteht. Woran hat man teil? Woran sind wir Teilhaber? An diesem Gebäude? An diesen Veranstaltungen? Diese erste Gemeinde wird Teilhaber, wie es im 1. Korinther 1,9 dann heißt, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Koinonia, in die Teilhaberschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wir sind nicht Teilhaber von irgendeinem menschlich konstruierten Gebilde, sondern die Gemeinschaft, die die christliche Gemeinde prägt, ist eine Gemeinschaft, eine Teilhabe an Gott. Wir haben Aktien bei Gott. Wir sind Mitunternehmer Gottes. Gott ist der Unternehmer und wir sind seine Mitunternehmer. Gott ist der Inhaber, wir sind Mitinhaber. Die Gemeinschaft, die sich in der christlichen Gemeinde ereignet, ist eine Gemeinschaft, die ihren Ausgangspunkt in der Person Gottes nimmt. Eine andere Stelle aus dem 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, Koinonia, des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist die Idee christlicher Gemeinde. Wir alle sollen Teilhaber bei Gott werden. Andere Stellen, Paulus sagt so, wir sind in Christus und Christus ist in uns. Da ist so eine enge Lebensverbindung entstanden. Wir gehören zu ihm. Wir leben jetzt sein Leben, das ewige Leben, das er gebracht hat. Wir sind Teilhaber an diesem ewigen Leben. Und wenn unser Leben hier auf dieser Erde zu Ende geht, leben wir in seiner Wirklichkeit weiter. Und diese Wirklichkeit ist das eigentlich Wirkliche. Wir leben quasi in der Attrappe. Wir leben quasi im Abziehbild. Es gibt ein Original und weil es das Original gibt, gibt es diese Kopie auf der Welt. Das ist die eigentliche Realität, kommt erst. Wir sind nur der Schatten. Und wir denken, wir wären die Realität, gell? Das ist unser Problem auch. Und mit den Augen des Glaubens beginnen wir, und es muss uns enthüllt werden, weil man das mit dem Denken nicht verstehen kann. Das ist eine sehr arrogante Grundeinstellung des Menschen zu meinen, dass sein Verstand in der Lage wäre, mit präzisem Nachdenken Gott und die Dinge Gottes ergreifen zu können. Wenn es so wäre, dann wäre ja Gott kleiner wie unser Verstand. Aber weil Gott größer wie unser Verstand ist, kann unser Verstand natürlich die Dinge Gottes nicht durchdringen. Wie soll das gehen? Gott hat uns im Sack und viel mehr. Gott durchblickt uns komplett. Er kennt unser Herz, er kennt unsere Gedanken, unsere Regungen. Er weiß, was wir denken von ferne. Noch bevor wir einen Gedanken denken, sagt Psalm 139, ist vor ihm alles schon offenbar. Jeder Tag ist in seinem Buch geschrieben. Gott ist komplett im Bilde über unser Leben. Aber wir sind nicht im Bilde über Gott. Mit welchem Instrument wollen wir ins Bild gesetzt werden über Gott? Im Ernst mit dem Verstand? Oder im Ernst mit unserem Gefühl? Oder dem angesammelten Wissen? Unmöglich. Unmöglich. Es ist unmöglich. Wir sind Teilhaber bei Gott. Er hat uns in seine Familie geholt. Er hat uns adoptiert. Alle, die die Einladung Gottes angenommen haben, sind adoptiert worden. Wir sind jetzt seine Kinder. Wir haben einen Namen, wir haben einen Titel, wir haben einen Rang. Wir haben eine Zukunft. Halleluja. Wir haben eine geniale Zukunft. Der letzte Feind ist besiegt, der Tod. Und die Bibel sagt, der Sünde sollt. Die Bezahlung für Sünde ist der Tod. Gottes Geschenk aber ist das ewige Leben. Wisst ihr was? Gott steht mit uns an unserer Seite und der Tod steht uns entgegen. Und Sünde versucht unser Leben in Anfechtung und in große Nöte zu werfen. Ist euch aufgefallen, woran so ein Dominik Strauß-Kahn zu scheitern droht? Der Mann, der weltweit beim Götzen Nummer 1 Mammon eine herausragende Rolle als ehemaliger Chef vom Internationalen Währungsfonds innehatte, der auf dem Flug war zur Frau Merkel, unserer Bundeskanzlerin, und sich am nächsten Tag mit all den Finanzministern treffen sollte, wo die ganze Finanzierung von Griechenland ein Stück mit dranhängt und er sollte da eine wichtige Rolle spielen. So ein Typ scheitert doch nicht, dass er einen Mangel an Wissen hat. So ein Typ scheitert nicht, weil er zu wenig Beziehungen hat. So ein Typ scheitert nicht, weil er nicht die richtigen Flüge gebucht hat, nicht auf die richtige Technik zurückgreifen kann. So ein Typ scheitert, weil in einem Moment vermutlich etwas schief geht, ein Gefühl, ein Gedanke aus seinem Herzen aufsteigt. Die Bibel sagt, welche Gedanken kommen aus unserem Herzen? Mord. Und dann steht Ehebruch. Und dieser Gedanke kommt vermutlich in seinem Herzen hoch. Und dieser Gedanke nimmt ihn von seinen Beinen. Und kein technischer Super-GAU, keine Wissenslücke, weil irgendein Prof ihm nicht eine Schlüsselinformation gab. Die Sünde ist der Leute Verderben, sagt Gottes Wort. Bis heute. Bis heute. Und es hat Auswirkungen voll in unser Leben hinein. Wer denkt, der Glaube und die Diagnose von Gottes Wort wären weltfremd? Entschuldigung, du bist weltfremd. Mach die Augen auf. Guck, was passiert. Frag, warum es passiert. Schalt das Hirn ein. Du siehst es. Es ist erkennbar. Es ist erkennbar. Und so hat uns Gott adoptiert in seine Familie und er gibt uns die Zukunft. In Römer 8, Vers 17 lesen wir, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Wir werden mit Jesus Christus erben. Wie reich bist du? Du bist der Reichste. Dein Vater, dem gehört alles. Und du bist mit den anderen Kindern eingesetzt zum Erben. Völlig wurscht, was jetzt zu deinem Portfolio gehört. Völlig egal. Übrigens, eines Tages ist es eh nur noch Last. Bei Dietrich Bonhoeffer habe ich in der Vorbereitung für die Gemeindefreizeit, wow, diese Vorbereitung, wenn die Freizeit nicht stattfinden würde, egal, ich hätte schon so viel Segen allein durch die Vorbereitung. In seinem genialen Buch Nachfolge schreibt er über Mammon. Bonhoeffer, dieser Widerstandskämpfer, dieser namhafte Theologe des letzten Jahrhunderts. Er sagt, Mammon bekommt erst seinen Charakter in Verbindung mit meinem Herzen. Mammon hat in sich überhaupt nicht diese Substanz. Aber wenn Mammon Zugriff bekommt auf mein Herz, wenn Papier, wo Zahlen draufstehen, wenn Auszüge, wo Zahlenreihen addiert sind, wenn die eine Verbindung zu meinem Herzen bekommen, wenn ein Gebäude eine Verbindung zu meinem Herzen bekommt, dann wird Mammon zu dem, was uns schadet, zum Gegenspieler Gottes. Das ist fantastisch. Der Mann hat recht. Der Tag kommt, da wird alles relativiert sein. Aber wir, die wir Kinder Gottes sind, wir sind Erben. Wir erben mit Jesus Christus mit. Egal wie dein Stand heute ist, du hast eine helle Zukunft. Du hast eine geniale Zukunft. Wir haben Gemeinschaft, Anteil an diesem Gott und alles, was zu ihm gehört. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Gott anzubeten. Deswegen war es mir wichtig zu sagen, Freunde, lasst uns nicht so schnell sitzen. Lasst uns diesen Gott anschauen. Im Anschauen seines Bildes werden wir verändert. 2. Korinther 3, 18. Guck diesen Gott an, bete ihn an, erkenne den Herrn, ist eine Aussage, die wir in der Bibel immer wieder genannt bekommen. Erkenne den Herrn. Und wenn du ihn anschaust, dann geschieht Verwandlung. Dann ändern sich die Proportionen von allem in unserem Leben. Das ist so wichtig, dass wir Gott sehen als der, der er ist. Und dann sehen wir, welchen Anteil wir an ihm haben. Und die Teilhaberschaft, jemand hat gesagt, diese Christusgemeinschaft, diese Teilhabe an Christus, diese Christusgemeinschaft führt zur Christengemeinschaft. Weil wir nicht nur individuelle Teilhaber sind an diesem Gott, sondern wir sind kollektive, wir sind gemeinschaftliche Teilhaber. Was wir gesehen und gehört haben, schreibt Johannes im 1. Johannesbrief, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das, was Gott im Leben eines Menschen tut, führt diesen Menschen dann immer zu den anderen Menschen, in deren Leben Gott das Gleiche tut. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Christen in Gemeinschaft mit Christen leben können. Jesus Christus hat mitten unter seinen Feinden leben müssen. Er hat die Gemeinschaft mit dem Vater aufgegeben, um mit uns überhaupt diese Grundlage, diese Voraussetzung zu schaffen. Dass wir einander haben, ist ein großes Geschenk. Was Gott unter uns tut, bringt uns zusammen. Aber wir kommen zusammen, das ist das Wesen dieser Gemeinschaft, durch Gott. Ich will nochmal Bonhoeffer zitieren. Er schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben, auch klasse Ding neben Nachfolge, der zweite Hammer von ihm. Er schreibt ja, christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Und dann führt er das aus. Was heißt das? Erstens, dass ein Christ den anderen Christ braucht um Jesu Christi willen. Dass wir einander brauchen, ist keine Frage von Sympathie oder Antipathie. Das Wesen der christlichen Gemeinschaft im Unterschied zur Gemeinschaft des Blutes, also der Verwandtschaft, der Wesensunterschied liegt darin, dass diese Gemeinschaft von Christus kommt, durch ihn entsteht und er uns aufeinander angelegt hat. Wir brauchen einander. Das weiß jeder, der sich von christlicher Gemeinschaft entfernt. Der wird anfechtbarer, der wird angreifbarer. Sein Glaube wird lauer. Er fängt an, Dinge zu tun, wo er noch von der Zeit gesagt hat, die würde ich nie tun. Er kommt vom Weg ab. Er ist anfechtbarer. Wenn ein Schaf aus einer Herde entfernt wird, ist es leichter für den Jäger, dieses Schaf zu erlegen, als wenn es mitten in der Herde steht. Wir brauchen einander um Jesu Christi willen. Zweitens, es heißt, dass ein Christ zum anderen nur durch Jesus Christus kommt. Wenn wir einander wirklich kennen, wenn ihr wirklich mich wirklich mal kennen, ihr könnt mich mal kennenlernen, und wenn ich euch so richtig kennenlerne, dann haben wir miteinander ein Problem. Dann wollen wir keine Gemeinschaft. Unsere Gemeinschaft ist nur eine Illusion, so ein Traumbild, so eine Fantasterei, so ein Wunschbild, so ein Idealismus. Wenn wir einander wirklich begegnen, wie wir sind, dann wollen wir nicht mehr Gemeinschaft miteinander haben. Deswegen haben wir die Masken immer auf. Und immer Angst, wenn man die Masken abnimmt, der andere sieht, wie ich wirklich bin, dann will er mit mir nicht mehr zusammen sein. Darin dokumentieren wir diese Furcht. Christliche Gemeinschaft, weil sie nicht auf Sympathie funktioniert, funktioniert nur über das Kreuz. Ich erkenne, wer ich bin und wo ich stehe und kniee vor diesem Kreuz. Du erkennst, wer du bist, wer du in Wahrheit bist und kniest auch vor diesem Kreuz. Unser erster Blick geht nach oben. Und unser zweiter Blick nach links und rechts. Und dann sehen wir uns an diesem Kreuz. Wir finden uns nur über Jesus Christus. Alles andere ist ein Idealismus. Wir werden es auf der Freizeit vertiefen. Drittens, dass wir in Jesus Christus von Ewigkeit erwählt. Gott hat an dich schon immer gedacht. Gott hat sich schon immer nach dir gesehnt. Gott hat einen Plan sich gemacht, wie er dich erreichen kann, weil er dich liebt. Gott will dich. Damit beginnen wir unsere Freizeit. Ein wunderschöner Freitagabend wartet auf uns. Gott will dich. Er hat dich von Ewigkeit erwählt. Bonhoeffer geht weiter und sagt, und in der Zeit angenommen, es gab einen Punkt in deinem Leben, vielleicht ist der Punkt heute Morgen, wo Gott sagt, ich möchte dich so gerne adoptieren. Lass dich retten. Komm zu mir. Werd mein Kind. Ich will dir den Familienring aufsetzen. Du sollst Erbe werden. Ich will immer mit dir zusammen sein. Ich begehre dich. Du bist mein Lieblingskind. Wir sind in der Zeit angenommen und wir als Gemeinde, wir sind für die Ewigkeit vereinigt. Wir kriegen einander nicht mehr los. Also wenn du hier noch dem einen oder anderen aus dem Weg gehen kannst, wir kriegen einander nicht mehr los. Das ist das Wesen dieser christlichen Gemeinschaft. Anteil an Gott und Anteil aneinander. Das ist das Wesen der Gemeinschaft. Das war der Hauptpunkt. Jetzt kommen nur noch die zwei kurzen Schlusspunkte. Das Geschenk, was daraus entsteht, ist diese liebende Gemeinde. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie hatten. Dass die anfangen, so füreinander zu denken und so zueinander zu stehen, ist eine Folge davon. Könnte man das über unsere Gemeinde sagen? Könnte man sagen, alle in der VM hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie hatten? Könnten wir das miteinander sagen? Ich vermute zurzeit nur in Stücken. Vielleicht kann man es aber in 5 Jahren über uns sagen. Und es würde uns wirklich dynamisch machen, wenn wir so zueinander stehen und wenn das, was Gott hier tut, das bewirken würde, dass wir fest zusammenhalten und alles miteinander teilen, das würde uns wirklich dynamisch machen. die, wenn wir in einer Gemeinschaft leben würden, die nicht auf Sympathie, Familienverbindung, Hobbys, sondern auf Jesus Christus zurückzuführen ist. Halten wir fest zusammen. Kleine Bilanz. Wo stehen wir zurzeit? Ich krieg von vielen Leuten mit, die sich gegenseitig zum Essen einladen. Ich krieg von vielen Leuten mit, die sich gegenseitig helfen, die sich füreinander interessieren, die vor oder nach so einem Gottesdienst oder bei vielen anderen Treffen fragen, wie geht's dir? Was hast du erlebt? Was beschäftigt dich? Die Freud und Leid miteinander teilen. Hier haben wir eine Menge Leute mit einem offenen Herzen, einem offenen Haus und auch offenen Händen. Ich habe miterlebt, wie Leute hingegangen sind und gesagt haben, da hat jemand eine finanzielle Not und dann haben 100, 200, 300 Euro den Besitzer gewechselt. Einfach so. Und es war Zufall, dass ich es mitbekommen habe. Das sind Leute, die füreinander hier einstehen. Unsere Aktion, Liebe in Aktion, ist nur ein formaler Ausdruck. Aber da findet vieles schon ohne diese Aktion statt und durch die Aktion findet noch gezielter Hilfe statt. 70 Leute haben im Umfeld des Putztages sich hier engagiert und gesagt, wir nehmen einen Teil. Dutzende unserer Mitarbeiter kümmern sich um fremde Kinder Woche für Woche bei der Zwergenkirche, bei Kids Time, bei den Rangers, bei Lord Rock. In 19 kleinen Gruppen trifft man sich hier in der Gemeinde, um miteinander auszutauschen, Anteil am Leben zu nehmen, die Bibel zu studieren, zu beten, Gemeinschaft zu haben. Dafür machen etliche von uns ihre Häuser auf, machen ihren Kühlschrank auf, heizen die Wohnung im Winter oder lüften sie im Sommer. In so einem Gottesdienst, das sind so viele Leute, die sich einbringen, die musikalisch hier wie heute Morgen echt ihr Bestes geben und oft schon um 8 oder 8:30 am Sonntagmorgen hierher kommen und unsere Techniker steuern das dann aus und unser Beamer-Team sorgt dafür, dass wir das Ganze optisch sehen können. Die Blitznachrichten, die ihr bekommt, wenn ihr hier reinkommt, macht jemand treu seit vielen Jahren. Das Stehkaffee wird nachher uns empfangen. Und auch da haben etliche was vorbereitet. Die schönen Blumen, die wir Woche für Woche hier haben, außergewöhnlich schöne Blumen, finde ich, Woche für Woche. Die Deko, die es hier immer wieder gibt, der gute Ton, dass ihr mich jetzt hört, das Licht, dass ihr mich seht, die Aufnahmen, die ihr später im Internet wieder runterladen könnt, so ihr mögt, die Sauberkeit, die dieses Gebäude hat, im Internet überhaupt unser Internetauftritt, dass man über uns was erfahren kann, es ist viel Arbeit. Dass unser Gebäude in Schuss gehalten wird, dass es gepflegt ist, fast alle unter 65 putzen hier regelmäßig mit, dass unser Gebäude schön sauber bleibt. Und in vielen Teilen des Gemeindelebens wachsen wir tatsächlich zusammen und wir beginnen zu teilen. Wir teilen unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, die Zeit, die er uns gegeben hat, das Geld, das er uns gegeben hat, Aufmerksamkeit. Wir hören dem anderen zu und sind beim anderen. 75% der Mitglieder dieser Gemeinde tragen die gesamte wirtschaftliche Last. 8% von Nichtmitgliedern bringen sich auch noch ein bei der Last. Viele sind dabei, in dieser Verbindlichkeit zu wachsen und bringen ihre Gaben und Fähigkeiten verlässlich, dauerhaft und unkompliziert in einer dienenden Gesinnung wegen Jesus Christus hier regelmäßig ein. Ich finde, ihr seid richtig gut unterwegs und das muss man mal an dieser Stelle sagen. Klasse! Wir sind auch eine ehrliche Gemeinde. Natürlich haben wir auch noch Luft nach oben. Einige sagen, ja, aber mich hat noch niemand eingeladen. Heute Morgen mal eine Gegenfrage. Wen gibt es hier in dieser Gemeinde, den du noch nie eingeladen hast? Ja, manche, die verbringen ja ihr Leben damit zu warten, dass sie jemand einlädt. Es gäbe eine Alternative. Ich meine ja nur, ich habe gehört, dass es Leute gibt, die sind hier seit Jahrzehnten in der Gemeinde, die haben sich noch nie gegenseitig eingeladen. Wäre doch mal eine Alternative, als zu warten, dass ihr beim Pastor eingeladen werdet. Natürlich übersehen wir noch manchen, der Unterstützung und Ermutigung braucht. Natürlich erreichen wir noch nicht so viele Leute, wie wir gerne erreichen würden, an Kindern, an Jugendlichen, an Teenies, hier aus unserem Umfeld in Oberesslingen und darüber hinaus. Natürlich wünschen wir uns, dass mehr Menschen noch zum Glauben finden, mehr Erwachsene, dass mehr geholfen werden kann. Wie wachsen wir dahin? Wie ändert sich das in unserer Gemeinde? Wir sind gut unterwegs, wir haben noch Luft nach oben, wie ändern wir das? Soll ich jetzt einen Appell machen? Soll ich ein paar Listen durchgehen lassen? Ich habe einen anderen Glauben, wie sich das ändert. Der steht im 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Ich glaube daran, dass Gott in dieser Gemeinde handelt, dass er da ist. Und ich glaube nicht an Appelle, ich glaube nicht an Druck, ich glaube nicht an irgendwelche Organisation. Ich glaube, dass Gott unser Herz bewegt und dass es Gott machen kann. Es macht nicht der Pastor, nicht die Ältesten, nicht die Gemeindeleitung, nicht die Hauskreisleiter. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei. Dass so viel bei uns ist, dass wir alle Zeit genügend von allem haben und immer noch teilen können. Ich träume von einer Gemeinde, die so reich von diesem Gott beschenkt ist, dass sie in der Lage ist, sich einander reich zu beschenken und dass sie in der Lage ist, ihr Umfeld reich zu beschenken und dass wir zu geben haben bis an die Enden der Erde. Wer glaubt mit mir sowas auch? Das ist der Traum von Gemeinde. Den Traum träumen wir, dahin wollen wir. Und es geschieht nicht durch Heer oder Kraft eines Menschen, wie es in Sacharja steht, sondern durch meinen Geist. Gott aber kann machen. Kommen wir zum letzten Punkt. Wenn Gott das macht, kommen wir nicht drum rum, den Preis zu bezahlen. Es gibt einen Preis zu bezahlen. Ich muss natürlich ehrlich sein. Da heißt es ja, sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Die Gemeinde wurde immer größer. Da hat sich so viel geändert in dieser Gemeinde. Diese Gemeinschaft, die in Jerusalem so viel Einfluss hatte, bestand aus Menschen, die bereit waren, den Preis zu zahlen. Sie kamen täglich zusammen, sie haben zusammen gegessen, sie haben ihren Besitz geteilt, sie haben an der Einheit festgehalten, sie waren treu in dem, was sie getan haben. Es waren aufrichtige Leute vor Gott und Menschen und es waren Gott anbetende, lobpreisende Leute. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, nicht nur im Gottesdienst. Um so zu leben wie die in Jerusalem, müssen auch wir den Preis bezahlen. Wir können aber nicht Jerusalem kopieren. Jerusalem wird in Esslingen nicht funktionieren. In Esslingen wird nur Esslingen funktionieren. Manche, die haben schon versucht, diese Gemeinde zu kopieren. Das muss scheitern. Was wir herausfinden müssen, was sind die Haltungen, die dahinter stecken? Und diese Haltungen, die wollen wir annehmen und dann wird eine ganz eigene Dynamik hier bei uns entstehen. Was sind die Haltungen, die diese Leute hatten? Ich meine, wir sehen darin Haltungen wie Großzügigkeit, Selbstlosigkeit, Bescheidenheit und Dankbarkeit. Ich glaube, wer alleine diese 4 Grundhaltungen in seinem Leben kultiviert, der bekommt eine enorme Dynamik in sein eigenes Leben hinein. Menschen, die großzügig sind. Wer ist nicht gerne von uns mit großzügigen Leuten zusammen? Man geht zusammen essen, die zahlen. Ich wollte mal. Man begegnet ihnen, sagt, ich habe an dich gedacht, zack, die geben einem was in die Hand, was man mag. Der hat über mich nachgedacht. Es sind Leute, die ihre Zeit großzügig auch anderen zur Verfügung stellen. Menschen, die großzügig sind, mit einer großzügigen Gesinnung unterwegs sind, sind Leute, die zufrieden geworden sind. Menschen, die unzufrieden sind, können nicht großzügig sein. Die müssen nämlich ständig um sich selber sorgen. Die haben das Gefühl, zu kurz zu kommen. Und wir haben unserer ganzen Kultur, haben wir so eine, wir nennen sowas, du musst achtsamer werden. Das stimmt auch für einige, ganz klar. Manche sind sehr unachtsam mit sich. Die müssen die Botschaft anders hören. Aber viele Menschen sind so achtsam auf sich, Selbstsucht nennt man sowas. Die haben keine Kapazität für Großzügigkeit. Und egal wie viel Geld sie haben, egal wie viel Zeit sie haben, egal wie viel Ressourcen sie haben, es reicht nie. Das ist ein armes Leben. Wer teilt, wird reich, nicht wer sammelt. Die Bibel sagt uns, gib und du hast, nicht nimm und du hast. Gib, das ist ein geistliches Geheimnis. So großzügig wird man, wenn man beschenkt ist, wenn man bescheiden geworden ist und dankbar geworden ist. Die Dinge wirken aufeinander ein. Selbstlosigkeit, weil ich weiß, ein anderer kümmert sich um mich. Ich kann mich dem anderen zuwenden, weil ich jemanden habe, der top um mich besorgt ist. Und wir spüren allein in diesem kurzen Nachdenken, das sind Glaubensfragen. Glaube ich daran, dass Gott für mich sorgt? Das ist eine Schlüsselfrage des Lebens. Das beeinflusst, wie ich meine Arbeit gestalte, wie ich meine Freizeit gestalte, wie ich meine Erlebnisse gestalte, wie ich meine Zufriedenheit, mein Glück gestalte. Wenn ich meines Glückes Schmied sein muss, dann muss ich immer einfach richtig wach sein und mich richtig reinhängen, damit ich immer die besten Glückserfahrungen und alles sammeln kann. Wenn ich aber in diesem tiefen Vertrauen lebe, dass Gott, der mich richtig gut kennt, es richtig gut mit mir meint und ich mich ihm anvertraue. Und ich möchte es so mit diesem Zeugnis abschließen. Am 24. Mai, das ist nächste Woche, am Dienstag, vor 32 Jahren bin ich Christ geworden. Und habe mein Leben auf diesen Weg mit Gott gestellt. Und wenn ich zurückschaue auf dieses Leben, ich hätte es anders geplant. Ich hatte sehr wohl Ideen. Ich wollte Maschinenbauingenieur werden. Ich wollte richtig reich werden. Ich wollte die Welt sehen. Ich wollte so viel. Und ich habe hart gearbeitet an meinen Träumen. Und dann ist Gott in mein Leben getreten und hat mich voll rausgeholt. Mich auf eine völlig andere Spur gesetzt. Und wenn ich zurückgucke, nach 30 Jahren, einfach der Test, 30 Jahre ist ja schon mal ein bisschen was, ne? Wenn ich zurückgucke über diese 3 Jahrzehnte, muss ich sagen, Gott hat es wirklich sehr, sehr genial gemacht. Der hat mir eine Frau gegeben, die war, als ich Christ wurde und davor, die war für mich unerreichbar. Eine Frau mit dem Hintergrund, mit der Klugheit, mit der Lebensfreude, mit der Kreativität. Ich war ein Langweiler gegen sie. Bin's heute noch. Gott hat mir Werte in mein Leben gegeben. Der hat mein Herz gewandelt. Das ist, wenn ihr mich fragt, was hat Gott in den 30 Jahren geändert? Vor allen Dingen mein Herz. Ich habe ganz neue Prioritäten bekommen. Ich habe eine ganz neue Gesinnung bekommen. Die Gesinnung ist gewandelt worden. Und dann hat Gott mir das Glück gegeben, das eins der größten Geschenke, dass ich ihm dienen darf. Meine Heimatstadt Alzey, dann in Altensteig, Oldenburg, Schorndorf, Regensburg und jetzt hier in Esslingen. Ich habe Freunde im ganzen Land, Menschen, die für uns ein Herz haben, weiß gar nicht warum, wo ich anrufen könnte. Ich habe so viele Leute, wo ich nachts um 3 anrufen könnte. Und die würden alles für uns machen. Wir haben das erlebt in der starken Krankheitsphase. Die hätten alles für uns in Bewegung gesetzt. Das kannst du dir mit Geld nicht kaufen. Wenn du beruflich Erfolg hast, kommen eh nur die Neider rechts und links neben dir hoch und wollen kannibalisieren, was dir da gelingt. Und eines Tages wirst du in Rente gehen müssen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Bei Männern fällt mir das oft auf. Die erzählen mir ständig, so wenn sie 40 sind, 45, 5, ich arbeite nicht bis 65, heute 67. Ich mache das Ganze, ich gehe früher in Rente. Und sie tun alles, um früher in Rente zu gehen. Und dann sind sie in Rente. Und dann trifft man die Männer und dann erzählen sie einem, welche Beraterverträge sie haben, wie gefragt sie doch noch sind. Dann denke ich immer, du wolltest doch in Rente. Und jetzt prahlst du damit, wie gefragt du noch bist. Komisch. Ich glaube, dass das Herz nie Zufriedenheit bekommt, egal welchen Job du machst, egal wie viel Geld du verdienst, egal wie oft du in irgendwelchen Magazinen abgedruckt wärst, egal wie viel Macht du hast. Egal wie bekannt und beliebt du bist, ich glaube, dein Herz wird nie zufrieden. Augustinus hat gesagt, unruhig ist das Herz, bis es Ruhe findet in dir, oh Gott. Und das ist das große Glück, wenn ich zurückschaue. Der Preis, ja, mein Leben ist ein ganz anderes geworden. Und heute stehe ich hier und sage euch das. Und lade euch ein, hey, kommt doch mit in diesen Lebensstil. Lass dein Herz verändern. Hey, steig ein, lass uns dieses Abenteuer leben. Lass uns erleben, was passiert, wenn Gott das Sagen hat. Wie wäre die VM, wenn Gott bei vielen von uns so richtig das Sagen hätte? Was würde hier passieren? Sag ich, was hier passieren würde. Was unser Leben prägen würde, wäre, dass uns das, was die Apostel uns lehren, hier präsent ist und dass wir eine Mannschaft wären, die zusammenhält in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Und ich finde es einen wunderschönen Traum. Wir, die Gemeinde, die zusammenhalten in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Und Gott hat uns so viel gegeben, dass wir ganz viel weitergeben können. und die Estlinger nur den Kopf schütteln. Sie können nicht verstehen, was hier passiert. Die VM, eine dynamische Gemeinde. Ich glaube dran. Amen.